Ja, wir gehen heute weiter im Buch der Offenbarung. Wenn du das verpasst hast, ist es überhaupt nicht schlimm. Wir steigen jedes Mal frisch ein in einen Teil des Textes. Wir sind bei Kapitel 2 und 3 immer noch unterwegs, aber das möchte ich gerne heute zum Abschluss bringen. Und ja, man kann wirklich nur ein Konzentrat, ein kleines Stück davon nehmen und den Rest studierst du zu Hause voller Leidenschaft wahrscheinlich sowieso. Ich habe auch heute einen prophetischen Brief wieder dabei, wie das letzte Mal. Also ich habe das Gleiche empfunden wie das letzte Mal. Ich muss mal ganz kurz den Raum scannen nach den zwei Indizien, die Gott mir gezeigt hat, und muss kurz überlegen, wer das ist. Ja, das mache ich dann am Ende, weil sonst lenkt es sich ja total ab. Ich habe 5 Gedanken, die ich mit euch teilen möchte heute Morgen. Und du kannst deine Bibel aufschlagen im Buch der Offenbarung im Kapitel 2 ganz am Ende. Das wird ziemlich cool auf deinem Handy oder auf in Papierform, wie auch immer du das möchtest. Ich habe ja vor einer Weile letztes Jahr gesagt, mir ist so ganz tief vom Herrn ins Herz gefallen, dass das Buch, was wir alle so sehr lieben, die Bibel, aus 66 Büchern ja besteht, wie wir wissen, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament. Und für mich war dieses Bild plötzlich da, dass jedes dieser Bücher wie eine Stimme ist, wie eine Person, die ein Zeugnis ablegt über Gott und ein Riesenpuzzle für uns darstellt, wo wir Gott kennenlernen können, aber auch Dinge über uns selbst erfahren, wie ein Spiegel, in den wir schauen. Und das letzte Buch in der Bibel, so von der Anordnung her, ist ja das Buch der Offenbarung. Und darum habe ich diese Reihe jetzt genannt, der letzte Zeuge. Also ist jetzt nochmal so für dich zum Mitnehmen, wenn du das bisher noch nicht mitbekommen hast. In den Kapiteln 2 und 3 in der Offenbarung finden wir 7 Briefe. Von Jesus geschrieben, Johannes diktiert, adressiert an 7 verschiedene Gemeinden in Kleinasien. Wir haben uns ganz viele Details dazu angeguckt und wenn du da neugierig drauf bist, schau dir doch die anderen Teile einfach an. Diese Gemeinden, an die die Briefe gegangen sind, waren zum Zeitpunkt, als sie die Post sozusagen erreicht hat, etwa knapp 40 Jahre alt. Wir sind so Anfang 30 als Gemeinde. Das heißt, die waren noch mal so, was weiß ich, 8 Jahre älter als wir. Und was passiert, wenn eine Gemeinde von der Gründergeneration 3 oder 4 Jahrzehnte hat, dann kommt die nächste Generation dran. Und bei uns war das so und wahrscheinlich auch damals so, wenn du Gemeinde gründest, wenn du startest, wenn so das Feuer Gottes anfängt zu brennen und Leute sich bekehren und sich anfangen zu treffen, das ist extrem lebendig und da ist Power, da ist Kraft. Und die Kunst ist, das erlebst du vielleicht auch, wenn du Kinder hast und du wünschst dir normalerweise als gläubiger Elternteil was, dass deine Kinder auch den Herrn annehmen. Aber das ist kein Automatismus. So, du kannst alles richtig machen und dein Kind kann trotzdem von Gott weglaufen. Und es gibt Leute, die hatten mit Gott gar nichts am Hut und deren Kinder haben Gott gefunden. Also ich bin so ein Kind. Mit 14, 15 ist mir Gott begegnet, obwohl meine Eltern Jesus gar nicht persönlich gekannt haben. Da ist es dann teils umgekehrt. Und in dieser Herausforderung standen alle diese 7 Gemeinden. Und die waren ja in einem Umfeld, wir stellen uns das vielleicht oft gar nicht vor, wie heftig dieses Umfeld war, in dem wir sich befanden. Und Unmoral, Okkultismus, Götzendienst, Unterhaltung durch große Sportereignisse, Theater und heftigste Unmoral und ja wirklich extremster Gegenwind. Das waren völlig andere Werte, die da gelebt wurden in der Gesellschaft und in der Kultur. Und wenn du in Ephesus gewesen bist und hättest Johannes besucht, den Apostel Johannes, der uns das Evangelium, 3 Briefe und auch dieses Buch der Offenbarung hinterlassen hat, er hat Maria, die Mutter von Jesus, ja bei sich wohnen gehabt. Und du hättest aus seinem Fenster geguckt, dann hättest du den großen Tempel der Artemis gesehen. Und was hat da stattgefunden? Tempelprostitution. Also bis vor ein paar Jahren hast du, wenn du zum Bernd und mir nach Hause nach Reißenbach gefahren bist, je nachdem, wenn du nicht über Altendietz gekommen bist, bist du auch an einem Puff vorbeigefahren. Und das war noch relativ harmlos, weil was da abging, das können wir gar nicht vergleichen mit dem, was ja bei uns relativ dezent in Häusern mit roten Lämpchen im Fenster passiert. Und all das mittendrin war Gemeinde Jesu. Ein Licht in der Finsternis. Wo brauchst du Licht am dringendsten? Da, wo es richtig dunkel ist. Und ich weiß, eine Schwester schrieb mir mal vor 2-3 Jahren, ob es für eine Gemeinde nicht eigentlich schrecklich ist, neben einem Kino zu sein, oder ob das nicht geistlich sehr schwierig wird. Und wenn du dir das durchliest, dann musst du einfach nur laut lachen. Da denkst du, das ist ja ein Witz. Also das, ja, genau. Meine 5 Gedanken. Der erste Gedanke, ich habe quasi aus diesem Sendschreiben eine Synopse erstellt, einen Überblick, eine große Tabelle gebastelt. Die habe ich das letzte Mal ausgedruckt da gehabt. Vielleicht haben wir noch ein paar Papierexemplare da. Kannst du beim Weggehen nachher mal gucken. Aber auf jeden Fall habe ich es online euch zur Verfügung gestellt unter dem YouTube-Fenster. Letzten Sonntag und auch heute hat das der Daniel dann nochmal mit reingenommen. Kannst du dir die PDF von dieser Tabelle ziehen und kannst selbst diese ganze Synopse mal ein bisschen durchlesen. Weil das finde ich unglaublich aufschlussreich, wenn man die Sachen nebeneinander sieht, die an die Gemeinden gegangen sind. Und heute möchte ich mich konzentrieren als ersten Punkt, wie Jesus sich vorstellt. Wie stellt Jesus sich der endzeitlichen Gemeinde vor? Also eben hat der Uwe mir kurz was erzählt und der Hannes, der sitzt da 2 Plätze weiter von mir und der kennt den Dennis und dann habe ich ihm nur gesagt, das ist der Uwe, das ist der Vater vom Dennis. So einfach um zu sagen, dass er so einen Bezug hat, wusste er schon. Also meine Information war dann, glaube ich, irgendwie überflüssig. Also er kannte den Uwe schon. Aber du versuchst ja Dinge zu finden, die relevant sind für die Person, wenn du einer Person einer anderen vorstellst. Nach dem Gottesdienst habe ich vor, die Simone der Petra vorzustellen, weil Köln und Umgebung ja euch beide irgendwie betreffen. So. Und dann sage ich, das ist die Simone, das ist unsere mega coole Lobpreischefin und die fährt ab und zu nach Köln, weil die so durchgeknallt ist, dass sie immer noch mehr von der Bibel braucht, dass die extra dahin fährt und noch mal eine Bibelschule angefangen hat. So, Preis dem Herrn für hungrige Menschen, die das Wort Gottes mehr wollen. So, und was sagt Jesus, wie präsentiert er sich hier? Und dann ist mir beim Vorbereiten eingefallen, wie hat Jesus sich vorher präsentiert? Im Evangelium von Johannes. Und das fand ich mega spannend. Und das gehen wir jetzt im Sauseschritt durch. Und alle, die Bock auf mehr haben, ihr habt eine Bibel, könnt es euch angucken. Ihr kennt vielleicht die sogenannten 7 Ich-Bin-Worte von Jesus. Ich bin das Brot. Was fällt euch noch ein? Licht, der Weg. Die Tür, sehr gut, ihr kennt die alle, genau. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür für die Schafe, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und das sind alles Attribute, wenn ich jetzt gerade mal den Hirten und das Licht und das Brot nehme, das sind sehr fürsorgliche Dinge. Ne? Ein Hirte, der betüttelt, der betreut die Schafe, der sorgt für Futter, Brot ist Nahrung an sich. Für alle, die Kohlehydrate verabscheuen, nimm's einfach. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin nicht der Fisch oder der Brokkoli des Lebens. Er hat irgendwie das halt gewählt als Bild. Und demgegenüber, wenn du dir jetzt anschaust, denn recht am Anfang jedes Briefes an die Gemeinden sagt Jesus etwas über sich. Er stellt sich vor. Und das ist unterschiedlich. Es gibt Wiederholungen, aber es ist bei jeder Gemeinde ein Stück weit anders. Und zusammengefasst habe ich für mich rausgezogen aus seiner Selbstvorstellung in diesen 7 Briefen, da ist Jesus der Wissende und der Herrschende, der ewige Gott, der Überwinder des Todes, das Wort der Wahrheit, das scharf trennt, der mit dem Schwert, mit dem zweischneidigen Schwert im Mund, Rasierklingen scharf, gefährlich, der Richter, der alles sieht, das ist er auch hier in der Offenbarung. Er ist die Weisheit und das Haupt der Gemeinde, der Allmächtige, der Heilige, der treue Zeuge und der Anfang der Schöpfung. Wenn du die Summe dieser Aussagen neben die Ich-Bin-Worte aus dem Evangelium stellst, siehst du den Kontrast? Ich weiß nicht, ob das zu schnell war. Seht ihr den Kontrast? Und wenn ich es zusammenfassen wollte, würde ich sagen, Johannes stellt uns im Evangelium Christus als das Lamm vor. Und in der Offenbarung, da kommt das geschlachtete Lamm, die Kapitel, da kommen wir noch hin, ist er auch, aber auch als der Löwe, der brüllt. Der Starke, der Herrschende, der Ehrfurchtgebietende, allmächtige, allwissende Gott. Und wenn wir aus der Bibel uns nur die Sachen rauspflücken, die wir mögen, kann es uns passieren, dass wir kein vollständiges Bild von diesem Jesus haben.
Ich habe euch in einem der Teile vom benutzerdefinierten Jesus erzählt. Benutzerdefiniert, das finden wir in Softwareprogrammen, das finden wir in verschiedenen anderen Sachen. Und wir alle haben diese Filter und wir ziehen uns die Sachen raus, die uns bestätigen, die unsere Überzeugung unterfüttern. Und rein menschlich mögen wir es nicht so gerne, wenn uns die Worte aus der Bibel treffen, die uns herausfordern, umzudenken oder die Bibel sagt dazu, Buße zu tun und zu sagen, da bist du verkehrt, da musst du deine Richtung ändern. Aber beides ist Christus und mit beidem kommt die Bibel uns entgegen, wenn sie uns Jesus vorstellt. Der gleiche Mann, das finde ich das Spannende, der Johannes, der, wir lesen das, wir sehen das in den Jesus-Filmen, Johannes, der an der Brust von Jesus liegt. Und wie hat er sich selbst genannt, Emma? Was war sein? Oh, der Jünger, den Jesus liebt. Das war die Identität, die Johannes ganz tief aufgenommen hat von Jesus. Und das ist so super. Und wir haben im ersten Kapitel gelesen, am Anfang unserer Reihe, wie er reagiert hat, als er seinen Freund wieder sieht nach 60 Jahren. Und er lag nicht an seiner Brust, sondern er ist umgefallen wie tot. Er war, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das gerade sage, er war erschrocken, er war erschüttert, er war zutiefst beeindruckt und ich bin fasziniert, wenn Menschen Erlebnisse haben mit Gott und viele von denen berichten dann Ähnliches. Ich habe John Paul Jackson sehr schätzen gelernt und er war im Himmel, er hat da Dinge erlebt und er hat eine Vision gehabt, da lag er im Bett und Gott ist ihm erschienen oder Gott hat ihn versetzt in den Himmel und er hat Dinge beschrieben, die waren, er sagt, es sah fast aus wie in einem Atom, wo Gott das Zentrum und rundherum sind diese Dinge und haben sich gedreht und er hat an Hesekiel gedacht und hat das beschrieben, auf faszinierendste Art und Weise, wie ich das noch nie gehört habe. Und er sagt, aber alles, was ich die ganze Zeit physisch in meinem Bett getan habe, war, er hat also geschrien, weil er einfach so erschüttert war von dieser Majestät, von dieser Heiligkeit, von dieser Präsenz, dieses Allmächtigen, dieses heiligen Gottes, dass er gedacht hat, er müsste sterben. Und das kriegt man auf eine Hutschnur. Das ist die Herausforderung. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Das ist Offenbarung 1,17. Und Jesus legt dann seine Hand auf ihn und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Das haben ja schon die Engel, selbst wenn es nur Engel sind, haben Menschen schon mit Angst reagiert, weil diese Erscheinung eine solche Gewalt und Kraft mitgebracht hat. Und dann haben wir wieder den Kontrast Paulus, der uns im Philipperbrief Christus beschreibt als den, der sich selbst erniedrigt hat. Simone hat das ganz toll in ihrer Predigt erzählt, als sie mit dem Kelch da stand und was Jesus getan hat. Und das geht mir unter die Haut. Das geht mir richtig tief rein, wenn ich da, oder wenn du zum Bebo fährst und ihr habt diesen einen Vormittag und ihr guckt dieses Video und ihr beschäftigt euch mit dem Kreuz und das Kreuz ist so wichtig, dass wir das erfassen, was Christus da durchgemacht hat. Und Paulus schreibt in Philipper 2, ich versuche es zusammenzufassen, zu zitieren. Er sagt, er hat sich selbst entäußert. Er hat sich erniedrigt, er hat es nicht festgehalten, Gott zu sein, sondern hat sich zum letzten Dreck gemacht, für dich und für mich. Jesaja 53, wir alle, oder die wir länger gläubig sind, wir kennen den Text gut, die Verse, ich lese Vers 3, da sagt Jesaja, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Was für eine Erniedrigung, was für ein Kontrast, der Christus in der Offenbarung mit den Augen wie Feuer, mit dem weißen Gewand, mit dem Schwert aus dem Mund. Und dieser nackte Mann am Kreuz, jeden Rechtes beraubt, entwürdigt, misshandelt, gefoltert, verspottet, Abschaum, außerhalb der Stadt sterben, wie der letzte Dreck. Und heute Morgen habe ich meine Predigt nochmal umgeschrieben und habe mir hier aufgeschrieben, am Kreuz, hör gut zu, ich fand es ziemlich cool, vielleicht findest du es ja auch nicht schlecht. Am Kreuz verzichtete Jesus auf sein Recht, Recht zu haben. Er trug das größte Unrecht, litt die Folgen des schlechtesten Gerichtsspruches der Menschheitsgeschichte. Aber am Ende der Zeit, auch am Ende deiner Zeit, wird er über jeden Menschen das Urteil fällen. Wird er, der zu Unrecht verurteilte, der Richter sein. Über jeden Menschen wird er Gericht halten und seine Gerichtssprüche werden vollkommen gerecht und vollkommen begründet und richtig sein, weil er alle Informationen hat, die er braucht, um das zu tun. In Matthäus 25 lesen wir, das ist ja nach der Endzeitrede, Matthäus 24, die kann man auch gut im Zusammenhang mit der Offenbarung studieren. Matthäus 25, 34, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Und er wird zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Jesus ist dieser König. Kolosser 1 sagt, er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Und Johannes schreibt wiederum in seinem Evangelium, Kapitel 5, 22, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und dann habe ich noch was gelernt. Kennt ihr alle Johannes 1, Vers 1? Wer weiß, was da steht? Am Anfang war das Wort. Wie geht's weiter? Das Wort war bei Gott und? Das Wort war Gott. Habt ihr alle sofort verstanden, oder?
Wie den Rest der Bibel auch. Macht sofort Klick. Und also es gibt so Texte, die klingen so schön. Und ich denke immer nur auf Hessisch, hä?
Ja. Und ich habe jetzt etwas gelernt, das möchte ich euch weitergeben. Im Griechischen steht ja hier, da wo Wort steht in Johannes 1, das Wort Logos. Vielleicht warst du mit deinem Kind beim Logopäden, vielleicht hast du Theologie oder Biologie studiert, viele Wissenschaften haben das hinten und das kann man als Wort übersetzen, Logos das Wort, Sprache, unser Wort Logik, Zusammenhänge, wenn A eintritt, ist es kausal für B oder wie auch immer. Und es gab einen Typen, einen Philosoph, ein paar hundert Jahre bevor Jesus auf der Bildfläche erschien und ratet mal, in welcher Stadt er gewohnt hat, genau in Ephesus, guck an, und er hieß Heraklit oder Heraklit, was immer den spricht, schon mal gehört? Und der, so sagt man, hat für die Wissenschaft so ein paar Dinge grundlegend festgehalten. Er hat nämlich seine Nachfolger gelehrt, ihr müsst Zusammenhänge erkennen durch Beobachtung. Beobachtet das Verhalten der Tiere, beobachtet, wie das passiert und findet heraus, warum das eine so funktioniert und das andere so. Und das ist ganz spannend. Und den Begriff, den er verwandte, der Heraklit aus Ephesus, war Logos. Logos war das Stück Erkenntnis, was man durch wissenschaftliche Beobachtung dann herausfand oder kurz ausgedrückt in einfachere Sprache der Grund für etwas. Und wenn man jetzt da, wo deine deutsche Bibel Wort schreibt, Johannes 1, mal so überträgt, klingt es, also ich lese nochmal das Normale vor, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ich lese jetzt Teile des Textes und ersetze dort, wo Wort stand, Logos, immer mit der Grund, warum. Okay, nochmal tief durchatmen, wenn du einen Kaffee dabei hast, nimm einen Schluck. Und versuche es zu erfassen. Am Anfang war der Grund, warum. Und der Grund, warum war bei Gott. Und der Grund, warum war Gott. Der Grund, warum ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Vers 14. Und er, der Grund, warum ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Gott als die Ursache von allem. Und du, der du Christ geworden bist, der du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, du hast auch den Grund gefunden, warum du lebst. Und er gibt dir Sinn, er gibt dir ein Ziel, er gibt dir einen Plan für sein Leben. Ich fand das Wortspiel faszinierend.
Vielleicht ist es für drei andere und der Rest kann sich jetzt wieder zuschalten, okay. Ja, meine 5 Punkte, sie fliegen dahin. Was erwartet Jesus von neutestamentlichen Gemeinden? Das habe ich auch versucht zusammenzufassen. Ich habe eine Häufigkeitsanalyse gemacht. Das heißt, ich habe quer in meiner kleinen Tabelle gezählt, was kommt denn am öftesten vor? Und am öftesten kommt vor deine Werke. Ach, ja, schaffe. Gott will auch nur, dass ich für ihn der Arbeitssklave bin. Zweitens dann die Liebe, dann das standhafte Ausharren, Böses konfrontieren, Irrlehre nicht zulassen, Leid ertragen, treu sein trotz Widerstand. Das war so die Liste. Wenn Jesus jetzt die Gemeinden lobt oder tadelt für ihre Werke, ist es kein anderes Evangelium und wir haben auch kein Leistungsevangelium hier versteckt im Buch der Offenbarung, weil den Schlüssel gibt uns wieder der Jünger, den Jesus lieb gehabt hat. Wenn du nämlich auch sein Evangelium liest, weißt du, was Christus gesagt hat? Wenn ihr mich liebt, in Johannes 14, werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wichtig ist, dass wir hier auch nicht verpennen, was zuerst da ist. Was ist zuerst da, die Werke oder die Liebe? Die Liebe, dankeschön. Ganz genau. Wenn ich morgens aufstehe, liegt auf meinem Nachttisch keine Liste, auf der steht, Bernd begrüßen, Bernd einen Kuss geben, Bernd umarmen, Bernd heute mindestens einmal sagen, dass du ihn lieb hast, für Bernd Essen kochen, keine Bohnen da reinmischen, keine Meeresfrüchte, auf gar keinen Fall, Knoblauch sehr gerne, was auch immer. Also die liegt nicht auf meinem Nachttisch. Ich reiß mir nicht den Arsch auf, eine Checkliste abzuarbeiten, um meinen Mann glücklich zu machen. Ich mache das auch nicht jeden Tag. Ich kann auch rumzicken. Und zyklusbedingte Schwankungen waren im Paket dabei, als er Ja gesagt hat. Das hat er gewusst. Aber im Geist überwinden wir auch die, Schwestern. Yes. im Ernst. Weil ich ihn lieb habe, interessieren mich andere Männer nicht. Er macht mich glücklich, der Kerl, immer noch. Wie cool ist das denn? Ich mag den. Ich mag auch die dünnen Haare. Der mag auch meinen Bauch immer noch. Also es hat sich viel geändert. Aber unsere Liebe nicht, es sei denn, sie ist stärker geworden. Und so ist es mit Gott auch. Und wenn wir Christus lieb haben, dann sind uns die Dinge wichtig, die ihm wichtig sind. Dann finden wir die Dinge scheiße, die er scheiße findet. Und dann tun wir Dinge gerne, nach denen er sich sehnt. Aber wir dürfen auch ehrlich sein, wenn ich völlig anders lebe, als die Bibel es sagt. Ich Verdammnis ist nicht die Antwort, aber die Frage, wie steht's denn zwischen mir und Gott? Ist unsere Liebesbeziehung intakt oder ist da Sand im Getriebe? Was ist da und wie kann ich in diese Liebe hineinkommen? Das ist die Frage. Mein dritter Gedanke, ein besonderer Blick auf Thyatira. Und das möchte ich kurz mit euch lesen. Das ist am Ende von Kapitel 2. Ab Vers 18, könnt ihr mal kurz mit mir aufschlagen, Offenbarung Kapitel 2, Vers 18 folgende. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, hört gut hin, er stellt sich vor, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Für was steht Feuer als Metapher häufig in der Bibel?
Reinigung.
Für Reinigung, ganz genau. Und das zweite, wie er sich vorstellt, dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Erz steht häufig im Zusammenhang für Gericht. Und von Rick Renner, dem Griechisch-Experten, habe ich gelernt, dass hier im Grundtext eine Mischung steht zwischen Erz und Weihrauch. Für was steht Weihrauch? Altes Testament, das Verbrennen von Weihrauch. Fürbitte. Das heißt, wir haben einen Gott, der alles sieht, der zum Gericht bereit ist, aber der betet, dass Thyatira Buße tut, damit er nicht richten muss. So, es muss ein bisschen schnell sein. Ihr müsst es halt heute schneller kapieren, weil die Uhr, die ist da einfach. Aber der Bernd sagt, es soll entspannt sein, weil wir haben ja nachher alle eine Wurst oder so. Mal gucken. und kein Next Steps. Okay, dann schimpft er aber mit Thyatira. Also erst lobt er sie, Vers 19, ich kenne deine Werke, da ist sie wieder, oder da ist er wieder der Begriff, deine Liebe, deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, sagt Jesus, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Das heißt, die haben nochmal zugelegt, die sind besser geworden. Aber, Vers 20, ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Sehr weichgelockte Jesus aus dem Bibelfilm dann da hingelaufen. Ich meine, als er mit der Peitsche durch den Tempel ging, hat man schon so eine Ahnung gehabt, dass da auch eine andere Seite ist. Eine strenge Seite, eine gerechte Seite. Eine Seite, die zwar den Tag des Heils, die Zeit der Gnade eröffnet hat und die von Herzen überhaupt niemanden richten will. Nur über meine Leiche sozusagen, hat Jesus gesagt. Ich habe es dir so einfach gemacht. Ich habe das Ganze ertragen, damit du durch einen Schritt bei mir bist. Aber Gott wäre nicht gerecht, wenn er nicht am Ende der Zeit auch die Rechnung präsentiert. Und für meine Sünden muss bezahlt werden. Der Blankoscheck, den Jesus mit seinem Blut unterschrieben hat, der liegt da. Du musst ihn nur nehmen. Du musst überhaupt nichts ausgeben von deinem Geld. Du kannst es nicht bezahlen. So viel Kohle hast du gar nicht. Nie. Wir alle zusammen nicht. Wir haben nichts zu bieten, was Gott beeindrucken könnte aus uns heraus. Aber Jesus hat alles. Und das Einzige, was du tun musst, ist, sich zu demütigen und zu sagen, Scheiße, ja, ich habe es kapiert, ich habe versagt, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter. Jesus! Come on! Ich brauche dich. An wen ist der Brief gerichtet? Ich habe euch das erklärt, kannst du jetzt nachhören, an den Pastor der Gemeinde in Thyatira, an den Delegierten, den Angelos. Also Johannes hat keinen Brief an den Himmel, im Himmel im Briefkasten geworfen, sondern an einen realen Menschen, der verantwortlich ist für eine Gemeinde, geschickt hier. Und er sagt, mein lieber Freund, das läuft gut und das müssen wir ändern. Und die Frau in dieser Gemeinde, die wahrscheinlich nicht so heißt, aber die Jesus eine Isabel nennt. Und jeder Jude weiß, wer Isabel war. Und jeder Bibelleser auch, der das Alte Testament studiert hat. Es war eine wahrscheinlich gläubige Frau. Eine Frau aus der Gemeinde. Und ich verrate Ihnen noch was. Das ist Auslegungssache, ich weiß. Aber mich hat es überzeugt. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, weil Rick Renner schreibt in den zwei ältesten Grundtexten steht, nicht übersetzt, nicht für uns die Frau, sondern diese, deine Frau. Autsch. Wenn wir diesem Text glauben, diesem alten griechischen Text, wo steht diese, deine Frau, und der Brief geht an Thyatiras Pastor, dann ist die Tosi die Frau vom Pastor, die ihre Position missbraucht. Vielleicht meint sie es gut, vielleicht trafft sie es einfach nur nicht und ihr Lehre verbreitet. Was lehrt sie denn? Sie lehrt das Gleiche übrigens, was die Nikolaiten lehren. Die sind in den Briefen an einige der anderen Gemeinden erwähnt und das Ganze geht wahrscheinlich auf Nikolaus zurück, der ursprünglich einer der Diakone aus der Apostelgeschichte war. Und seine Nachfolger haben diese Irrlehre auch genommen. Es geht um was? Es geht um Kompromisse mit der Welt. Es geht um Sexualität, die außerhalb der Ehe gelebt wird. Homosexualität, Ehebruch, wenn du in Thyatira gelebt hast. Thyatira war eigentlich der Vorposten von Pergamus. Man hat Thyatira nur gebaut, um Pergamus zu schützen, weil da waren viele Schätze und viele Räuber haben versucht, die Stadt zu stürmen. Und Thyatira war eine Militärstadt sozusagen. Und wo Soldaten sind, da brauchen die Klamotten, die brauchen Essen, brauchen alles Mögliche. Und dann hat sich sozusagen die Wirtschaft dort ausgebreitet, verschiedene Unternehmen sind entstanden und man hat diese Unternehmen organisiert in sogenannten Handelszünften. Und wenn du in der Handelszunft warst, hast du Arbeit gehabt und hast Aufträge bekommen als Unternehmer. Und wenn du nicht damit dabei warst, warst du draußen. Du warst auf einer schwarzen Liste und man hat mit dir keine Geschäfte gemacht. Okay, sagst du, ist ja kein Problem, dann werde ich halt Mitglied in der Handelszunft. Aber wenn du Christ bist, hast du massive Probleme. Weil das Erste, was sie machen, wenn sie sich treffen, ist Anbetung. Aber nicht unseres Gottes, sondern von bestimmten Götzen, vom Schutzpatron für ein bestimmtes Gewerbe zum Beispiel. Was noch dazu gehört, hat neben gemeinsamem Essen und Trinken war Sex. Das war ein Swingerclub, wenn du so willst. Die haben sich getroffen und dann hat man gesoffen und ja, den Rest versuchen wir uns jetzt nicht vorzustellen, aber wir wissen, was gemeint ist. Das heißt, wenn du Christ warst in Thyatira, hattest du zwei blöde Optionen. Kein Geld, keine Arbeit, keine Aufträge oder gegen Gottes Wort handeln und in Sünde leben. Und das war schwer. Und die Isabel, diese Pastorenfrau jetzt hier, die hat gesagt, Leute, macht euch mal locker. Oder wie auf einem Weg dahin von manchem Christen höre ich dann einen Satz wie, wir können uns den modernen Lebenskonzepten der Menschen heute ja nicht verschließen. Heißt auf gut Deutsch, du schmeißt doch keinen aus deiner Gemeinde, der vorehelichen Sex pflegt, oder? Wenn ich dann sage, doch, wenn ich es weiß, kriege ich nicht immer freundliche Blicke. Und das ist ein Spannungsfeld. Auch wir schwimmen ja gegen diesen Strom der Welt, gegen diese Kompromisse. Und das ist nicht einfach. Und wir sind Menschen und wir haben Bedürfnisse und ich weiß das alles und ich habe da selber drin gesteckt und ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Aber ich weiß, dass Gottes Weg der allerbeste ist. Und ich weiß, und du auch, wenn du schon ein paar Tage lebst, wie viel Schmerz und wie viel wie viel Schmerz und wie viel Tragödien es gibt, weil Menschen Sex wie Schokoladenbonbons behandeln. Dann esse ich mal hier und dann esse ich mal da. Und dann entstehen Kinder, die gar nicht geplant sind, die werden groß in einem Chaos und wer bin ich und wer ist mein Papa und versteht ihr all das, das viel davon, nicht alles geht immer gut und auch manche tolle Ehe scheitert irgendwie. Ich weiß, dass wir sind Menschen und Gott verdammt uns nicht, aber wenn wir doch schon den Start versuchen, so sauber wie möglich hinzukriegen und wissen, es hat nicht nur geistliche Konsequenzen, sondern es gibt so viele zerbrochene Leben, weil Menschen ihre Sexualität nach Beliebigkeit verwalten und nicht den Tempel des Heiligen Geistes ehren auf diese Weise. Und die Frau, wenn die dann ihre Meetings gemacht hat, vielleicht hat sie zu Hause gemacht, vielleicht im Gemeindegebäude, die hat halt gesagt, Leute, wir können das beides hinkriegen. Sie hat gesagt, sie hat sich selbst eine Prophetin genannt und sie hat die Leute ermutigt und hat gesagt, es kann ja wohl nicht sein, Gott kann ja nicht wollen, dass du keine Aufträge hast, oder? Gott kann ja nicht wollen, dass du keine Arbeit hast und dass du hier so leidest. Also irgendwie mach dich mal locker, wir kriegen das schon hin. Und das eine ist das eine und das andere ist das andere. Aber Jesus teilt ihre Auffassung nicht. Und als ich diese Worte hier gelesen habe, ganz ehrlich, ich habe da viele Monate dran gekaut und ich kaue eigentlich immer noch dran. Jesus, der hier sagt, ich gab ihr Zeit. Das heißt, er hat sie konfrontiert und er sagt, kehr um. Kehr um. Also es ist wie, wenn du dein Kind hast, das ist 2 Jahre alt, du stehst irgendwo direkt neben der Bundesstraße, weil meinetwegen ist dein Auto liegen geblieben, und du siehst den LKW randonnern und deine kleine Tochter sieht die Blume im Mittelstreifen und will die pflücken. Und du schreist und du sagst, tu das auf gar keinen Fall, es wird dich das Leben kosten. So stelle ich mir die Dringlichkeit vor, die Jesus an diese Frau gerichtet hat, gesagt, tu Buße und auch alle, die dir folgen, tu bitte, bitte Buße. Und irgendwann ist diese Zeit vorbei und Gott richtet Christen hier. Jesus schreibt hier, er sagt, ich werfe sie auf ein, das steht jetzt in Klammern, Krankenbett. Und die, welche mit der Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Ist Jesus einer, an den du denkst, der Kinder mit dem Tod schlägt? Das ist eigentlich nicht Gott. Das ist eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn irgendwann die Blase, das Maß zu voll ist, kommt ein Zeitpunkt scheinbar, wo Ende ist. Haben wir schon mal das Abendmahl zusammen gefeiert? Mhm. Haben wir auch. Und das steht dann, 1. Korinther 11, 29, wer unwürdig das Brot isst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, wenn ihr das tut, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, würden wir nicht gerichtet werden. Mist, ich krieg's nicht raus. Ich krieg das mit dem Gericht nicht so richtig, egal, ich krieg's nicht weg, ich krieg's nicht raus aus dem Neuen Testament. Es gibt da etwas und wir haben eine Verantwortung, was wir tun. Und Jesus wünscht sich so sehr, dass wir einfach, wenn wir fette Leichen im Keller haben, dass wir sie einfach ans Licht bringen, dass wir sagen, das war falsch, es tut mir leid, Gott, vergib mir. Und weißt du, du musst keine 5 Jahre dann irgendwie was als Gegenleistung tun. Mit einem Schnipp ist es weg und deine Rettung ist da. Ja, das ist jetzt ein hartes Wort und es ist 11:30. Und ich frage jetzt einfach euch, ob ich euch die letzten 2 Gedanken noch bringen soll oder nicht. Wer ist denn, sagt einfach mal. Okay, die sind also jetzt schuld, ne, ihr anderen. Okay, ich versuche es schnell zu machen. Mein vorletzter Punkt heißt, nur die Liebe zählt. Ach ja, Kai Pflaume war das, glaube ich. Ich habe es nie gesehen. Aber es war, also ich habe mir das in Wikipedia kurz durchgelesen. Den Ansatz fand ich irgendwie ganz nett so. Leute versöhnen sich, entschuldigen sich öffentlich, finden irgendjemanden wieder und so. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. Ja, sagst du, ich weiß, wovon du sprichst. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben und so weiter. Aber die Liebe wird immer bleiben. Und jetzt habe ich, das ist jetzt total anspruchsvoll. Aber weil wir alle hungrig sind, ist ja das Blut noch nicht im Bauch. Und ich lese euch jetzt hier aus einem netten Buch was vor. Das ist kein frommes Buch, das ist von Dietrich Dörner, Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen. So, das ist bestimmt das nächste Buch, was du dir jetzt bestellst. Und ihr müsst jetzt mal ganz kurz so, hallo, wach, trink nochmal einen Schluck von deinem Kaffee und hör mir zu, weil ich fand es faszinierend und ich habe dann auch noch meinen Senf draufzusetzen und dann hast du es gleich geschafft. Wenn man mit einer komplexen und dynamischen Situation operieren möchte, muss man nicht nur wissen, was der Fall ist. Man muss nicht nur die Merkmale der augenblicklich gegebenen Situation kennen, sondern man muss auch etwas wissen über die Struktur des Systems. Die augenblickliche Situation mit ihren Merkmalen ist ja nur der jetzige Zustand des Systems und seiner Variablen. Man muss nicht nur wissen, was der Fall ist, sondern auch, was in Zukunft der Fall sein wird oder sein könnte. Und man muss wissen, wie sich die Situation in Abhängigkeit von bestimmten Eingriffen voraussichtlich verändern wird. Seid ihr noch bei mir? Danke, Eva, für das freudige Nicken. Die Gesamtmenge der Annahmen, dieser Art im Kopf eines Akteurs, die sich auf die einseitigen oder wechselseitigen, einfachen oder komplizierten Zusammenhänge der Variablen eines Systems beziehen, nennen wir Realitätsmodell. Ein Realitätsmodell kann explizit in bewusster, jederzeit abfragbarer Weise vorhanden sein oder auch implizit, also so, dass der Akteur selbst nicht weiß, dass er eine Annahme über einen bestimmten Zusammenhang im Kopf hat und schon gar nicht, wie diese Annahme aussieht. Ich weiß jetzt nicht, aber mir fällt der Begriff Paradigma ein, bestimmte Sicht der Welt und ein System von Annahmen und persönlichen Hypothesen, die man so hat. Wie auch immer. Nimm, was du verstehen kannst und freu dich drüber. So mache ich das auch mit dem Buch. Das Realitätsmodell eines Akteurs kann nun richtig oder falsch, vollständig oder unvollständig sein. Ich gebe dir mal ein ganz doofes Beispiel. Ich habe schon mal Dinge gesucht, die waren weg. Wertvolle Dinge, weniger wertvolle Dinge, mein Autoschlüssel, mein Handy, bestimmte Kosmetika und so weiter. Und wenn ich die eine Weile nicht gefunden habe, kam oft in meinen Kopf der Gedanke, das hat mir jemand geklaut. Okay, wir wissen jetzt alle nicht, wer so laut gelacht hat und sich gerade ertappt fühlt. Und dann überlege ich, wer war denn alles in meinem Haus? Gab es da vielleicht einen Handwerker oder irgendeinen, der irgendeinen mitgebracht hat, den ich nicht so gut kenne? Könnte das sein? Und ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. In 98% aller dieser Fälle war ich der Depp, der das Ding irgendwo hingelegt hat. Und mein Realitätsmodell basierte auf falschen Annahmen. Einmal jedoch nicht. Da war mein Parfüm und ein paar Schminksachen aus meinem Badezimmer verschwunden, nachdem wir eine bekannte Familie zu Besuch hatten mit einer 13-jährigen Tochter, die inmitten des Kaffeetrinkens den Autoschlüssel vom Vater verlangte. Warum auch immer, wurde mir am nächsten Morgen klar, als mir mein Lieblingslied Schatten und das Parfüm, das meine Schwester mir zum Geburtstag geschenkt hatte, plötzlich, es war nicht mehr da. Ich habe lange überlegt, bevor ich den Anruf gemacht habe. Ich habe ihn gemacht, es war vormittags, Tochter war in der Schule. Mutter geht ins Zimmer der Tochter, ich beschreibe ihr die Gegenstände und sie sagt, es ist hier. Okay, dann kam der Blumenstrauß, Parfüm und Lidschatten kamen wieder zurück. Also es ist mir tatsächlich mal passiert, aber in 98% aller Fälle oder 99, weiß ich nicht was, war das nicht so. Mein Realitätsmodell war falsch. Okay, weiter geht's im Text. Gewöhnlich dürfte es sowohl unvollständig sein, wie auch falsch. Und man tut gut daran, sich auf diese Möglichkeit einzustellen. Das heißt, damit zu rechnen, ich kann mich irren, ist eine schlaue Kiste. Dies aber ist so leicht gesagt, wie schwer getan. Menschen, wenn sie schon nicht recht haben, behalten es doch gern. Und dies besonders in Situationen, in denen ihnen Zweifel und Unsicherheit zusetzen. Könnte für heute geschrieben sein. Es ist älter, das Buch, wirklich. Kannst du gucken. Einzugestehen, dass man etwas nicht weiß oder dass man etwas Falsches angenommen hatte, als man eine bestimmte Entscheidung traf, mag einem weisen alten Mann leicht fallen. Aber die Fähigkeit zu solchen Eingeständnissen ist wohl gerade ein Zeichen der Weisen. Und die meisten Akteure in komplexen Handlungssituationen sind nicht oder noch nicht weise. Menschen streben nach Sicherheit. Das ist eine der Halbwahrheiten der Psychologie. Denn manchmal streben Menschen auch nach Unsicherheit. Und dieses Streben hindert sie, die Möglichkeiten der Falschheit ihrer Annahmen oder die Möglichkeiten der Unvollständigkeit angemessen in Rechnung zu stellen. Daher ist der Umgang mit unvollständigen und falschen Informationen und Hypothesen eine weitere wichtige Anforderung beim Umgang mit einer komplexen Situation. Klammer auf. Es kommt sogar vor, dass Menschen falsche Annahmen über ein System mehr lieben als richtige und dass sie sich mit Händen und Füßen dagegen sträuben, erweislich falsche Hypothesen fallen zu lassen. Auch das wird uns noch beschäftigen. Kommt dann später im Buch, da bin ich noch nicht. Wenn wir dieses Kapitel anschaulich zusammenfassen wollen, so können wir sagen, dass ein Akteur in einer komplexen Handlungssituation einem Schachspieler gleicht. Jetzt schalten wir mal das Gehirn kurz ein. Das Bild ist gut und dann ist auch fertig. Der mit einem Schachspiel spielen muss, welches sehr viele Figuren aufweist, die mit Gummifäden aneinander hängen, sodass es ihm unmöglich ist, nur eine Figur zu bewegen. Außerdem bewegen sich seine und des Gegners Figuren auch von allein nach Regeln, die er nicht genau kennt und über die er falsche Annahmen hat. Und obendrein befindet sich ein Teil der eigenen und der fremden Figuren im Nebel und ist nicht oder nur ungenau zu erkennen. die wirklich, jetzt kommt ihre Strümper, es kommt, also das wird dann vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt sein, die wirkliche Wissenschaft begreift, dass ihre Reichweite Grenzen hat und dass es Dinge gibt, die man heute wissenschaftlich für wahr hält, die morgen widerlegt werden. Unser Wissen ist immer vorläufig an dieser Stelle. Vor Jahren habe ich gelernt und in einer Predigt verarbeitet, dass der Mensch außerstande ist, sich selbst zu orientieren, wenn man ihm die Fixpunkte, zum Beispiel Sterne, Sonne und Mond, wegnimmt. Und dass er eigentlich immer in groben Kreisen zumindest läuft. Ich habe den Artikel leider nicht gefunden. Wie finden wir uns denn jetzt am besten zurecht? Das ist jetzt die große Frage. Mein Fixpunkt ist das da. Die Bibel sagt über Jesus in Hebräer 13,8, Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich habe aufgehört oder meistens versuche ich aufzuhören, selber so schlau zu sein und Dinge zu lösen und tue das, was der Bernd am Anfang bei den Ansagen gesagt hat. Ich versuche Gott zu fragen und in mich zu spüren, wo empfinde ich Frieden in meinem Geist, welche Entscheidung soll ich treffen. Ich fühle mich wie das Kind an der Hand des Vaters und nicht wie der Abiturient, der sich auf seine Prüfung vorbereitet. Ich fühle mich unwissend, hilflos, lernbedürftig, einen Hirten brauchend, wie ein kleines Schaf. Und ich wünsche mir so sehr, in meinem Leben zu lernen, dem einen zu folgen, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der, der Augen hat wie Feuerflammen. Ich bin dein Anfang, ich bin dein Ende. Ich war vor der Schöpfung und ich werde immer da sein. Und ich biete dir meine Freundschaft und ich biete dir meine Hand an. Und wisst ihr, es ist so einfach, dass es eigentlich wehtut, dass nicht alle Menschen dieses Angebot annehmen. Der Ausweg aus Gottlosigkeit ist so einfach. Und ich habe ein lustiges Gespräch gelesen, das ist die letzte Bibelstelle, wo Jesus zu Petrus sagt, du raffst auch nicht alles auf, also jetzt meine Übertragung, es steht in Johannes 13, wir sind wieder im Evangelium unseres Freundes, dem gealterten Apostel, der uns die Offenbarung überliefert hat, Johannes 13, 6 bis 8. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Ich dachte, der Satz galt nicht nur für die Fußwaschung von Petrus, sondern für viele Fragen, die ich habe. Für viele Warums, die ich wieder ins Regal gestellt habe. Für viele negative Dinge, für viel schlimme Dinge, die ich selbst erlebt habe oder Menschen, die mir begegnet sind. Wir verstehen vieles nicht, aber später, spätestens da oben, werden wir es begreifen. Petrus antwortet, ganz er selbst, nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Die richtige Antwort ist einfach, meistens, ja, Herr. Ich verstehe es nicht, es macht mir keinen Spaß. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber wenn du es sagst, will ich dir vertrauen, weil du besser Bescheid weißt als ich. Lass uns doch miteinander stehen und ein Gebet der Hingabe an Jesus beten an der Stelle. Und wenn du das schon mal gemacht hast, tut es nicht weh, wenn du es wiederholst. Und wenn du Gott noch nicht in dein Leben eingeladen hast, hey, dann mach das doch. Du gehst kein Risiko ein. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich brauche einen Retter. Ich brauche dich. Und ich entscheide mich für dich. Jesus, vergib mir meine Schuld und hilf mir, deinen Weg zu erkennen. Jesus, ich will dir folgen, von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast und du bist hier im Saal, dann geh doch nicht die Wurst essen oder nach Hause, ohne bei mir gleich kurz Halt zu machen. Ich würde dir gerne noch was schenken, für dich beten. Und wenn du das online gemacht hast, dann schreib uns doch oder ruf gleich am Gebetstelefon an. Vielen Dank, dass ihr mir die Zusatzzeit gewährt habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis gleich oder bis nächste Woche.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.